Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte, wo ist Alex da? Sie, Alex, du hast ja schon einen Vers vorgelesen. Es geht weiter im Jeremia-Buch. Also, Jeremia, ich erinnere noch mal kurz daran. Die politische Schlinge zieht sich immer weiter um Israel bzw. um Juda. So nannte sich ja das Südreich Juda, das Nordreich Israel ist ja schon lange in die assyrische Gefangenschaft geführt worden. Die Schlinge zieht sich immer weiter um Juda, das Südreich, die zwei Stämme, Juda und Benjamin, zieht sich immer weiter zu. Immer näher kommen die Feinde oder der große Feind aus dem Norden, könnte man sagen, das Nordreich. Ja, nur zur Erinnerung oder nur die Erinnerung an die frühere Größe, die Israel, das Gesamt-Israel mal hatte, die ist geblieben. Die Erinnerung an das Königreich unter David, die Erinnerung an diese noch größere Expansion unter König Salomo, das ist geblieben, die Erinnerung. Und es ist so, wie es eigentlich immer in der Geschichte so ist. Es ist ein Aufstieg und es ist ein gewisser Stillstand und irgendwann, also politisch wenigstens, ist dann immer wieder ein Abstieg, ein Niedergang, ein Verfall. Der Grund, warum das passiert, immer wieder in der Geschichte, man sieht das in all den Reichen, auch in den biblischen Reichen, egal ob das das babylonische Reich ist oder auch später dann das römische Reich, ist immer wieder das Gleiche. Man sonnt sich im früheren Ruhm, entwickelt sich nicht weiter, das Recht wird aller Orten gebeugt, man lebt dekadent und man vergisst Gott. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Und das kann man bis in die heutige Zeit eigentlich weiterführen. Und auch unsere Kultur, wenn sie so dekadent lebt, wenn sie Gott vergisst, wenn sie das Recht vergisst, wenn sie das Recht beugt und sich nicht weiterentwickelt, dann wird auch unser System irgendwann untergehen. Zum Teil sind sie ja schon am Untergehen. Das sind also so ganz grob die äußeren Umstände, so etwas näher das Ganze nochmal betrachten. Das kommt in den späteren Kapiteln mit Nebukadnezar, dann mit dem Nordreich, dann auch mit dem Südreich, also mit dem Nordreich, das Reich aus dem Norden kommt, Babylonische Reich und das Reich aus dem Süden, das Ägyptische Reich, sehr, sehr wichtig. Das kommt aber später mal, das werde ich irgendwann anders erzählen. Und in dieser schwierigen Situation, wo es sich immer weiter zusammenzieht, da beruft Gott einen jungen Mann, und das ist der Prophet Jeremia, ein junger Priestersohn, wahrscheinlich irgendein Jugendlicher, ein sehr junger. Und heute, Alex hat es ja schon gesagt, geht es um das große Problem, das eigentliche Problem, was Juda hatte. Letztlich ist es auch unser Problem von unserer Kultur, von unserer Politik und nicht nur, wir müssen nicht nur so groß denken, letztendlich ist es auch, du hast es auch schon angedeutet, es ist das Problem, was jeder Einzelne ja auch hat. Dazu lese ich, Entschuldigung, ein paar Verse aus dem 5. Kapitel von Jeremia. Ich lese nicht das ganze Kapitel diesmal, sondern nur einzelne Verse. Einmal ein etwas größerer Abschnitt und dann noch zwei etwas kleinere Abschnitte. Einmal die Verse 1 bis 9. Durchschreift die Gassen Jerusalems, seht doch und erkundet und suchet auf ihren Plätzen, ob ihr jemanden findet, ob einer da ist, der Recht übt, der Treue sucht. So will ich ihr vergeben. Und wenn sie sagen, so wahr der Herr lebt, so schwören sie darum doch falsch. Herr, sind deine Augen nicht auf die Treue gerichtet? Du hast sie geschlagen, aber es hat sie nicht geschmerzt. Du hast sie aufgerieben, aber sie haben sich geweigert, Zucht anzunehmen. Sie haben ihr Gesicht härter gemacht als Fels. Sie haben sich geweigert, umzukehren. Ich aber sagte, nur die Geringsten sind so. Diese handeln töricht, weil sie den Weg des Herrn, das Recht ihres Gottes, nicht kennen. Ich will doch zu den Großen gehen und mit ihnen reden, denn sie kennen den Weg des Herrn, das Recht ihres Gottes. Doch sie haben alle zusammen das Joch zerbrochen, die Stricke zerrissen. Darum schlägt sie ein Löwe aus dem Wald, ein Wolf der Steppen überwältigt sie, ein Leopard lauert in ihren Städten. Jeder, der aus ihnen hinausgeht, wird zerrissen. Denn ihre Vergehen sind viele, zahlreich ihre Treulosigkeiten. Weshalb sollte ich dir vergeben? Deine Söhne haben mich verlassen und schwören bei Nichtgöttern. Obwohl ich sie schwören ließ, haben sie Ehebruch getrieben und laufen scharenweise ins Hurenhaus. Feiste, geile Pferde sind sie. Sie wiehern jeder nach der Frau seines Nächsten. Sollte ich dies nicht heimsuchen, spricht der Herr? Oder sollte sich meine Seele an einer Nation wie dieser nicht rächen? Vers 23. Das hast du ja schon gelesen. Aber dieses Volk hat ein störrisches und widerspenstiges Herz. Sie sind abgewichen und weggegangen. Und sie haben nicht in ihren Herzen gesagt, lasst uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der Regen gibt, sowohl Frühregen als auch Spätregen zu seiner Zeit, der die bestimmten Wochen der Ernte für uns einhält. Eure Missetaten haben diese Gaben abgewendet und eure Sünden haben das Gute von euch ferngehalten. Und dann noch die letzten drei, 29, also ab 29. Oder sollte meine Seele sich nicht an einer Nation wie dieser rächen? Entsetzliches und Abscheuliches ist im Land geschehen. Die Propheten weissagen falsch und die Priester herrschen auf eigene Faust. Und mein Volk, es liebt es. Was werdet ihr aber am Ende von all dem tun? Ich bete nochmal. Lieber Vater, wir haben aus deinem Wort gehört und wir haben deine Worte gehört, die du Jeremia gesagt hast. Wir wollen dich bitten, dass du sie uns weiter aufschließt, dass wir wollen offen sein für dein Reden. Wir wollen dich bitten, dass du zu uns redest, in unser Herz rein und dass es uns hilft auf dem Weg mit dir. Amen. Ja, also ganz eindrückliche Verse sind das ja. Erschütternd, ernüchternd. Das eigentliche Problem hat also einen Namen. Du hast den Namen schon genannt. Aber dieser Name ist eigentlich unverständlich. Oder sagen wir mal besser, er ist missverständlich, dieses Wort. Ich habe da mal vor vielen Jahren, das war damals in der Bibelschule, das ist wirklich schon lange her, da hatten wir ein Anspiel gemacht, aber es ist mir noch so in Erinnerung, weil wir damals auch schon ein Problem hatten mit diesem Wort Sünde. Wir haben es einfach anders genannt. Es ging um Sünde, aber wir haben einfach ein anderes Wort, wir haben einfach ein Fantasiewort. Wir hatten das damals Quabbel genannt. Und dann haben wir irgendwas um Quabbel rum gemacht. Ja, da haben sie gefragt, ja, was ist ein Quabbel? Der Sinn des Ganzen war, was ist denn Sünde? Man muss dieses Wort eigentlich erklären. Es gibt so Wörter in der Bibel, die sind so groß, und das muss ich auch gleich zum Anfang sagen, ich kann gar nicht alles abdecken heute in dieser Predigt, was dieses Wort Sünde alles beinhaltet und welche Facetten hier sind ja auch schon in dem Poetry Slam und auch in dem Lied sind ja schon Aspekte vorgekommen, die ich gar nicht groß aufgreife, aber sie sind wichtig natürlich. Also ich kann nicht alles aufgreifen, ich greife ein paar Sachen raus. Deutschen heißt es Sünde also. Also das Wort Sünde, es wird ja irgendwo nicht mehr so richtig gebraucht. Oder ja, es wird eigentlich ja, schon gebraucht, aber es wird falsch gebraucht. Da heißt es dann, wenn man zum Beispiel ein Stück Sahnetorte oder Buttercremetorte zu viel gegessen hat, dann hat man gesündigt. Ach ja, gesündigt. Und dann den Finger dann so hoch. Es hat aber nichts mit Sünde zu tun, weil ich habe einfach Hunger gehabt und hat so gut geschmeckt. Da kann man dem Bäcker oder der Bäckerin dann einfach sagen, Dankeschön, hat super gut geschmeckt, ich musste einfach noch ein Stück essen. Hat nichts mit Sünde zu tun. Oder das Wort wird auch falsch gebraucht, wenn man mal wieder vielleicht auch zu schnell gefahren ist. Viel zu schnell gefahren heute. Punkte sind ja ein bisschen schwieriger jetzt zu bekommen. Aber da kriegt man irgendwann vielleicht einen Punkt in der Verkehrssünderkartei. Also das heißt sie ja nicht, aber so langläufig wird sie ja so genannt. Ne? Aber auch das hat jetzt nichts mit Sünde so in dem Sinne zu tun. Wenn man mal vergessen hatte, den Fuß vom Pedal zu nehmen. Oder weil der einfach so schwer war, weil weiß ich auch nicht, passiert halt mal. Ne? Das ist nicht Sünde. Im biblischen Sinne, das ist ja ein biblisches Wort. Oder jemand anders, also ich einfach ein paar Beispiele, wie wir es falsch gebrauchen. Ein anderer, meistens sind das dann die Frauen, ist so, die bestellen sich dann, momentan kann man nur bestellen sich dann ein paar sündhaft teure Schuhe. Das sind Frauen hauptsächlich, ne? Aber das hat doch nichts mit Sünde zu tun, nur weil die Schuhe nicht 50, sondern 100 Euro gekostet haben oder so. Hat nichts mit Sünde zu tun, das ist nicht sündhaft. Es ist vielleicht sündhaft von dem Verkäufer, wenn er die 50 Euro Schuhe für 500 Euro verkauft. Das ist vielleicht eher sündhaft, aber nicht, wenn ich einen Schuh für 100 kaufe. Der andere sagt dann, was du dir da gekauft hast, also die Schuhe, das ist doch eine Modesünde. Ich gucke. Ja, aber all das ist der falsche Begriff. Wir gebrauchen diesen Begriff einfach völlig falsch, der Sünde. Ich habe noch ein schönes Beispiel, ja. Das ist auch gut. Oder man sagt dann so, in der Erziehung ganz besonders dann so, kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Kennt ihr? Und die Großen? Für die Großen sind dann die Eltern zuständig oder so. Ne? Also Quatsch, völliger Blödsinn. Ne? Also vielleicht sollte man, wenn man so das Wort Sünde gebraucht, vielleicht sollte man das Wort gar nicht gebrauchen. Vielleicht sollte man da lieber Quabbeln nennen oder so. Oder irgendwas anderes. Denkt euch irgendwas aus. Das ist vielleicht sinniger. Als wenn man so Worte, die setzen sich auch hier oben drin fest. Natürlich. Ja. Manche sagen, wir reden zu wenig von Sünde. Und andere sagen, naja, ihr redet viel zu viel von Sünde. Macht mir immer nur ein schlechtes Gewissen hier. Ne? Ich glaube, dass beides ist falsch. Ich glaube nicht, wir reden zu viel von Sünde. Ich glaube auch nicht, wir reden zu wenig von Sünde. Ich glaube, wir reden oftmals falsch von Sünde. Was Sünde überhaupt ist. Und da möchte ich uns so ein bisschen reinnehmen. Und ich habe da vor einiger Zeit ein Buch gelesen. Da fand ich eine ganz schöne hat mir ein schönes Gerüst gegeben, wo ich mich so dran langhangeln kann. Also, alles hat so seine Geschichte. Auch das Wort Sünde hat seine Geschichte. Also, wie wir es heute verstehen, ist es anders, als wie es vor 100 Jahren verstanden worden ist. Es ist anders, wie es vor 500 Jahren verstanden worden ist. Es ist anders, wie es die ersten Christen verstanden haben oder in der Reformationszeit oder im Mittelalter und so weiter. Worte verwandeln oder wandeln sich. Die Bedeutung der Worte wandelt sich. Oder der Gebrauch der Worte wandelt sich. Also ich fange mal so in der Neuzeit, also wo wir so heute leben, mal so an. Und dann gehe ich mal so in ein paar großen Schritten, also immer so ein paar hundert Jahrschritten, mal so rückwärts, bis wir dann so bei der Bibel angelangt sind, im Neuen Testament. Und dann sind wir auch schon fast am Ende. Noch nicht ganz. Okay, also, wie versteht man heute so Sünde? Also, wenn ich heute frage, also oftmals mache ich das im biblischen Unterricht, dann frage ich so, was ist eigentlich Sünde? Ja, dann, was kommt dann so? Ja, Lügen ist Sünde. Oder so, ja, wenn ich was klaue, das ist auch eine Sünde. Oder solche, ja, wenn ich irgendwas, da gibt es doch die 10 Gebote. Wenn man dagegen verstößt, wenn man das nicht einhält oder dagegen handelt, dann ist das Sünde. Also eine Schuld auf sich laden irgendwo. Und das ist richtig. Das ist natürlich Sünde. 10 Gebote. 10 Gebote sind so die kurz gefasste Lebensregel des Volkes Israel, das Gott ihnen gegeben hat. Auf 2 Tafeln, einmal auf der ersten Tafel, kann man so annehmen, wenn man das so in der Mitte teilt, dann kommt das so etwa hin. In der ersten Tafel geht es um die Beziehung zu Gott und die zweite Tafel, da geht es dann so um die Beziehung des Menschen zu dem anderen Menschen, zu dem Mitmenschen. Ja, hat der Glaube und so also etwas mit Moral zu tun? Ist dann die Frage. Also wenn ich sündige, das ist etwas Moralisches. Wenn ich die Ehe breche, ist ganz moralisch, ein ganz niederträchtiges, ganz tief gefallenes. Also ist das Sünde alles, was moralisch ist? Also wenn wir so denken oder so als einziges denken, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir ziemlich massiven Widerstand bekommen. Das wären viele dann wirklich und auch so zum Teil ganz zu Recht vehement ab. Aber natürlich hat das Christsein und das Leben als Christ hat natürlich auch einen moralischen Aspekt. Es hat Konsequenzen. Das heißt also nicht nur, dass ich einmal mich bekehre, es muss Konsequenzen haben. Und zwar Konsequenzen im Leben. Man verändert sich. Letztendlich heißt es dann auch von der Frucht des Geistes. Der Geist verändert den Menschen, der Heilige Geist. Und zwar verändert er das Wesen des Menschen, die Einstellung des Menschen. Und wenn die Einstellung und das Denken verändert wird, langsam ist eine Frucht, die langsam wächst, verändert wird, dann verändert sich auch das Verhalten. Langsam, normalerweise. Aber es muss Konsequenzen haben. Und letztendlich sagt dann auch der Apostel Jakobus in seinem Brief, der Glaube ohne die Werke, also das gute Tun, das moralisch richtige Tun auch, der ist tot. Den gibt es nicht. Das ist kein Glaube. Wenn sich das nicht irgendwie zeigt in deinem Leben, dass du mal einmal bekannt hast, ich bin Christ, wenn sich da nichts verändert, wenn du nach wie vor so bist, wie du bist, und es tut sich so gar nichts, dann stimmt was nicht. Dann ist irgendwas an deinem Glauben falsch, das sagt ja die Bibel. Also hat es schon, ist das schon ein Aspekt von Sünde auch, letztendlich ist es etwas Moralisches, es ist etwas Schuldhaftes. Der Mensch lädt Schuld auf sich. Letztendlich kann man kein, es ist so ein Brechen von Regeln, ein Brechen von Gesetzen und von Geboten. Jede Gemeinschaft kann nur leben mit irgendwelchen Ordnungen. Also im Straßenverkehr brauchen wir unsere Ordnungen, brauchen wir Schilder, brauchen wir das Wissen rechts vor links zum Beispiel und so weiter. Wir brauchen vielleicht eine Ampel bei einer stark befahrenen oder einer gefährlichen Kreuzung. Wir brauchen Regeln, wir müssen wissen, da darf ich nur 100 fahren, da darf ich nur 80 fahren, da ist es egal, wie schnell ich fahre, naja, wer weiß wie lange noch. Aber wir brauchen diese Regeln, die brauchen wir. Sonst ist es ein völliges Tohuwabohu und geht alles den Bach runter. Und jedes Leben, auch eine Familie, hat so seine Regeln. Und wenn keine Regeln da sind, dann ist es auch ein Durcheinander. Alle sind so unzufrieden. Wir brauchen Regeln. Das ist gut. Und so hat Gott dem Volk Israel ein großes Gesetz gegeben, ein großes Gesetz, und das Extrakt davon, könnte man sagen, sind die 10 Gebote. Und Gott sagt, hier, daran haltet euch. Das ist euer, und wenn das ist euer Gatter oder euer Zaun, und in diesem Zaun könnt ihr euch bewegen, wie ihr wollt. Und ihr sollt nicht darüber wegsprengen, bitteschön. Und das Volk Israel hat es natürlich immer wieder getan und wir überspringen das ja auch immer wieder. Und ich habe das ja gerade gesagt, und manchmal fährt man aber ein bisschen zu schnell oder so, obwohl man weiß, innerorts darf ich nur 50 fahren, manchmal auch nur 30. Ne, dann überschreitet man das. Ist aber nicht gut, ist auch nicht richtig. Ja. Also Überschreiten von Regeln, Überschreiten vom Gesetz Gottes ist natürlich Sünde, aber es hat natürlich ein ganz großes Problem, wenn wir das heute so sagen. Also wenn ihr, habt ihr jetzt eine Antwort gehört von mir und jetzt irgendwo werdet ihr gefragt, ja, was ist denn Sünde? Ja, Sünde ist jetzt, wenn du gegen die 10 Gebote oder überschreitest. Dann hat das ein kleines Problem, weil 10 Gebote, zum einen sind die manchmal gar nicht mal richtig bekannt, oder was Jesus gesagt hat, sowieso nicht, schon überhaupt nicht, sagen wir mal so. Ja, und außerdem, wir leben in so einer großzügigen Welt, jeder macht sich seine eigenen Regeln fast. Was geht mich die Bibel an? Und wenn ich so schon dran gehe, was geht mich die Bibel an? Was geht mich Sünde an? Dann interessiert mich das gar nicht. Und wenn ich Sünde nicht anerkenne, dann brauche ich auch keinen, der mir die Sünde wegnimmt. Dann brauche ich auch keinen Erlöser. Den, der mich rausholt davon, der mich löst, der mich von dieser Bindung der Sünde rauslöst, der die Ketten, hat man das früher gesagt, die Ketten, die Fesseln der Sünde abschneidet, dass man wieder frei leben kann. Ne? Also hat es wirklich ein Problem. Es ist auf einer Seite richtig, aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen kurz gegriffen. Gehen wir mal ein paar hundert Jahre zurück, so in die Zeit von Luther, der Reformation. Da war das Sündenverständnis etwas anderes. Da ging es als erstes, und Luther sagt es in der Auslegung der 10 Gebote, sagt es, das erste Gebot ist das Hauptgebot, das wichtigste überhaupt. Alles steht und fällt an der Gottesbeziehung. Alles steht und fällt am Vertrauen zu Gott, an diesem Anker Gottes. Also an das Vertrauen. Und davon das Gegenteil wäre natürlich das Nichtvertrauen oder das Misstrauen. Sünde ist, Gott nicht zu vertrauen. Ihm ist einfach nicht zuzutrauen, den Weg selber zu gehen. Einfach zu denken, ich weiß es besser. Diese Gottesbeziehung. Alles hängt an dem Glauben. Und so schreibt Paulus dann auch folgerichtig, was nicht aus Glauben geschieht, das ist Sünde. Römer 14. Jetzt dürfen wir natürlich nicht denken, dass ungläubige Menschen per se irgendwie schlecht sind, weil die ja jetzt nicht glauben. Sünde, dann sind die schlecht. Nee, und wir merken das ja. Es gibt so tolle Menschen, die nicht an Gott glauben, die sind oftmals viel, viel besser, moralisch höher steht, die sind freundlicher, die sind von ihrem Wesen her viel angenehmer als manche Christen oder als viele Christen vielleicht sogar, weiß ich nicht, je nachdem, mit wem man so zu tun hat. Und selbst in der Bibel gibt es etliche Beispiele dafür, das ist interessant. Ich habe mal so ein paar Beispiele rausgesucht. Beispiele von nichtgläubigen Menschen, also aus dem Alten Testament, man ist also Heiden irgendwo, zum Beispiel ganz, ganz tolle Leute, ganz tolle Frauen waren die ägyptischen Hebammen. Ihr kennt die Geschichte, wo Israel, das Volk Israel in der Gefangenschaft war und die haben Kinder geboren und wurde immer mehr und der Pharao wurde es dann zu viel und er hat Angst bekommen. Er hat gesagt, so jetzt die Hebammen, die ägyptischen Hebammen, alle Jungs umbringen. Und die ägyptischen Hebammen, ich sage immer wieder ägyptischen, denn das steht da so, die haben das nicht getan. Moralisch sehr hoch steht. Ne? Wenn ihr den Propheten lest, man kann ja nur mit dem Kopf schütteln, wie da Israel dargestellt wird, das Volk Israel. Oder ein anderes Beispiel wäre die Hure Rahab zum Beispiel. Kennt ihr vielleicht aus dem Buch Josua. Auch eine Kanaaniterin war das. Eine Kanaaniterin, also mit Sicherheit nicht gläubig, eine Hure, also auch moralisch nicht anständig, und die hat den Kundschaftern geholfen. Was eine coole Sache. Und so gibt es ganz viele, der Naaman zum Beispiel, es gibt ganz viele aus dem Heidentum, die sehr positiv dargestellt werden, auch im Neuen Testament bei Jesus, sehr, sehr viele, Hauptmann von Römer, Hauptmann von Kapernaum zum Beispiel. Oder Jesus gebraucht es, als er ein Gleichnis sagt, der sagt nicht das Gleichnis vom barmherzigen Galiläer, er sagt das, ne, es ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das waren nur Nichtgläubige. Ne? Und es werden immer wieder, man findet das immer, immer, immer wieder. Die Bibel kennt das, die Bibel weiß, dass es, das hat nichts mit Moral zu tun, auch diese Sünde und diese Gottesbeziehung hat nichts mit Moral zu tun, in dem Sinne. Ja, und auch nicht mit dem, der eine ist besser und der andere ist schlechter. Sünde hat was mit Nichtvertrauen zu tun. Ich gehe nochmal ein Stück weiter zurück ins Mittelalter. Und wie hat man im Mittelalter, also Zeit vor Luther, so bis zum 15. Jahrhundert rein, 14. Jahrhundert war eigentlich so Mittelalter, 13., 10., 11., 12. Jahrhundert, wie hat man da das verstanden, Sünde? Da hat man das nicht als Übertretung, als Schuld verstanden? Da hat man das nicht verstanden als Misstrauen Gott gegenüber, sondern man hat es, ihr wisst es wahrscheinlich, hauptsächlich römisch, also ich komme jetzt aus dem römischen Bereich, römischen Kirchbereich, als die sieben Todsünden. Das war Sünde. Die sieben Todsünden, das war alles andere. Naja, das waren westliche Sünden. Das war Peanuts. Da konnte man so drüber weggehen. Aber, und dann Tisch kehren oder fallen lassen. Aber wichtig waren diese sieben Todsünden. Ich möchte nicht, also ein bisschen was will ich schon dazu sagen. Ja. Finde ich schon interessant, was diese Todsünden. Die Todsünden kommen eigentlich, der Kirchenvater Augustin hat das aufgebracht mit diesen Todsünden. Und für ihn war der Grundtrieb des Menschen die Suche und das Eingehen von die Beziehung des Menschen in Liebe. Der Grundtrieb des Menschen ist die Liebe. Und es ist die Frage halt nur, woran der Mensch seine Liebe hängt. Hängt er sie an Gott? Oder hängt er sie an der Welt? Das sind alles so materielle Dinge zum Beispiel. Oder hängt er sie vielleicht an sich selbst? Das ist immer die Frage. Einzig die Gottesliebe, sagt Augustin, wird das menschliche Herz letztlich befriedigen und letztlich ausfüllen. Und deswegen soll der Mensch einzig Gott lieben und genießen. Versucht er, die Welt zu genießen, wird er an sie gebunden. Diese sieben Todsünden, weiß nicht, ob ihr die kennt, ich habe sie mir mal aufgeschrieben, ich war mir auch nicht mehr so ganz 100% sicher, ob ich sie alle hinkriege. Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid, Faulheit. Diese sieben Todsünden haben eigentlich, wenn man sie, sage ich, eine Perversion von etwas Gutem. Zum Beispiel die Völlerei ist das Einfachste. Es ist eine Perversion des Essens. Das Essen ist was Gutes. Und wenn es lecker schmeckt, ist es doch besser. Aber Völlerei ist dieses Unmäßige. Und zum Teil hat man ja dann früher dann auch so den Finger in den Mund reingesteckt und ist dann mal, hat sich kurz umgedreht, damit man weiter essen konnte. Na, das ist Völlerei, das ist eine Perversion. Oder Perversion, ich habe auch noch aufgeschrieben, die Wollust. Ja, der Mensch, Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen, das ist gut. Und so ist der Geschlechtstrieb was Gutes, aber die Wollust, und das ist ja so schön hier ausgedrückt dann auch, das zitiere ich nachher noch, ist natürlich nichts Gutes mehr, ne? Wenn es dann, oder der Geiz. Geiz ist ja auch ist auch eine der sieben Todsünden. Eigentlich ist das die Perversion der Sparsamkeit. Sparsamkeit ist eigentlich was ganz Gutes. Wenn sie den anderen noch sieht. Aber wenn es dann nur noch halten, halten, halten und nichts mehr weggeben, dann ist es was Schlechtes. Und in dieser Perversion ist der Mensch nicht mehr von der Liebe getrieben und wird nicht mehr bestimmt von der Liebe, sondern wird bestimmt von dem eigenen Egoismus. Ich möchte haben, ich möchte. Es ist eigentlich nur noch Egoismus. Perversion ist das. Diese ganzen Sachen sind Egoismus. Das maßlose Leben, das den anderen aus dem Blick verliert und nur noch sich selbst sieht. Ja, in Johannes 16, Vers 9 wird noch auf die eigentliche, geht es noch ein Stück weiter zurück eigentlich ins biblische Zeitalter, wird auf die eigentliche Sünde schlechthin hingewiesen. Nämlich, die Sünde ist, dass die Menschen nicht an Christus glauben. Das ist die eigentliche Sünde. Das ist die Kernsünde überhaupt. Das Wort Sünde, das griechische Wort Sünde, kann man übersetzen, das ist eigentlich das Wort für ein Ziel verfehlen. Das Ziel verfehlen. Wir kennen das alle aus dem Sport. Manche von euch sind ja auch ein bisschen Sport interessiert zumindest und manche haben auch mal Sport gemacht. Ihr wisst gar nicht, wenn ich so Außenpfosten, ja, ist kein Tor. Ist genauso wenig ein Tor wie 20 Meter übers Tor wegschießen. Ist auch kein Tor. Knapp daneben ist vorbei. Das Ziel ist verfehlt. Es ist nur da, wo diese Kiste ist. Da muss es rein. Das ist das Ziel. Alles andere ist verfehlt. Es gibt nur dieses, es gibt nur Ja oder Nein, schwarz oder weiß. Und so ist es auch bei Christus. Glaube ich an Christus, an Jesus, dass er mein Erlöser ist, dass er der Messias ist, der Christus? Glaube ich das oder glaube ich das nicht? Es gibt kein, naja, vielleicht. Nee, vielleicht ist ein Nein. Glaube ich das oder glaube ich das nicht? Ja oder nein? Lebe ich mit Gott oder lebe ich nicht mit Gott? Sehen also, dass mit diesem Wort Sünde, also Zielverfehlung war das jetzt, ne? Das ist das eigentliche, hauptsächliche im Neuen Testament. Und ich muss jetzt langsam zum Ende kommen. Wir sehen, dass heute das Wort Sünde nicht einfach so mal Larifari so gebrauchen sollten. Es umfasst sehr, sehr viel. Und es umfasst nicht nur, und das war mir ganz wichtig, nicht nur diesen moralischen Aspekt. Ich übertrete ein Gebot. Das ist es auch. Aber es ist nicht das Einzige. Und schon gar nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist die Zielverfehlung. Bin ich bei Christus oder bin ich nicht bei Christus? Ja, und aus Jeremia, Kapitel 5. Ich lese die Verse jetzt mal nicht vor, ich mache nur die Zusammenfassung. Vers 5. Die Großen müssen doch das Recht Gottes kennen. Sagt dann da, also ich gehe dann von den Niederen, gehe ich dann halt zu den Großen. Die müssten doch das Recht kennen, das Gesetz kennen. Denn das sind ja auch gebildete Leute, die können ja auch lesen. Die sind ja auch studiert. Die müssten das doch wissen. Das Recht. Ja. Sie wissen es aber nicht. Sie kennen die Gebote nicht. Das Gesetz nicht. Sie übertreten das Gesetz. Und das ist Schuld. Oder Vers 7, sie beten und sie laufen anderen Nichtgöttern hinterher. Sie vertrauen nicht mehr Gott, sie vertrauen den Götzen. Die Könige vorher, die haben alle Götzen von überall hergeholt. Meistens über die Frauen, die sie dann geheiratet haben von außerhalb, von anderen Ländern, um wieder politisch gut dazustehen, so diplomatisch. Nichts mit Liebe oder irgendwas zu tun, sondern war alles nur Politik gewesen. Da hat man halt noch ein paar Götter mit reingeholt und dann haben das Volk irgendwann die Götter dann angebetet, diese Götzen angebetet. Aber nicht mehr Gott angebetet, nicht mehr Gott vertraut. Misstrauen. Sünde ist dieses Misstrauen, nicht mehr Gott vertrauen. Oder Vers 7, Vers 8, sie gehen ins Hurenhaus wie geile, feiste Hengste. Ja, das ist ja eins zu eins hier diese Todsünde, diese Wollust, ne? Maßlosigkeit. Sie leben nicht mehr in der Liebe, sondern sie leben vollkommen im Egoismus. Vers 23, sie haben Gott verlassen. Sie leben völlig am Ziel vorbei. Israel und Juda haben auf den ganzen Linie versagt. Über die ganzen Jahrhunderte hinweg haben sie versagt, bis es irgendwann ein Ende hat. Und wir müssen uns das ruhig überlegen. Sünde hat Konsequenzen. Paulus sagt es dann, was der Mensch sät, das wird er ernten. Sünde hat Konsequenzen. Irgendwann. Das zieht sich in Alten Testament über Jahrhunderte hinweg, aber irgendwann hat es eine Konsequenz. Und so ist es bei uns auch. Irgendwann hat das Konsequenzen. Wenn ich mich nicht zu Jesus bekehre, irgendwann hat das eine Konsequenz. Und vielleicht heute nicht, vielleicht morgen nicht, vielleicht nächstes Jahr nicht. Aber irgendwann hat es die Konsequenz. Das ist so. Das ist wenigstens die biblische Botschaft. Sie sollten an Jahwe hängen, ihn anbeten. Und was haben sie getan? Sie haben Götzen verehrt. Sie sollten die Gebote halten, das Volk Israel. Was haben sie getan? Sie haben sich eigene Gebote gemacht, oder? Sie haben das Recht gebrochen. Hauptsächlich den Schwachen, die Armen, die Witwen, die Waisen, die haben sie ausgenommen. Die sowieso sich nicht wehren konnten. Das Recht beugen. Eine ganz schlimme Sünde ist das eigentlich. Müssen wir aufpassen. Das Recht muss Recht bleiben. Man kann sich nicht über das Recht drüber stellen. Wie, naja, ich bin ja jetzt hier der große King, ich bin der große König, ich kann das, ich darf das, ich muss mich da nicht drum kümmern. Nein, so geht das nicht. Man muss sich an das Gesetz halten, an die Gebote. Ganz schlimme Sache. Andere Sache, wo völlig versagt haben. Gott hat den Abraham, den Stammvater des Volkes Israel, der berufen aus dem Lande Ur, Chaldea, aus Ur in Chaldea, so, also im Lande Chaldea, ist der Stadt Ur, so. Der berufen und hat gesagt, du sollst ein Segen sein. Deine Nachkommen sollen ein Segen sein für die ganze Welt. Was haben sie getan? Gar nichts. Das schönste Beispiel ist natürlich Jona, wo es eigentlich ein Segen sein sollte und die rennen einfach weg. Der Prophet rennt, haut ab, hat keinen Bock da drauf. Ich habe keine Lust, ein Segen zu sein für Ninive, für die Feinde. Ne? Die wollten das nie. Ein Segen für andere sein, für die Welt sein. Schlimm. Sie sollten in Frieden leben. Was haben sie gemacht? In Ungleichheit haben sie im Land gelebt. Und die Schere zwischen Arm und Reich wurde immer größer. Den Armen wurde noch alles weggenommen. Normalerweise war es so, nach dem 50. Jahr sollte es alles wieder zurückgegeben werden, aber da hat sich keiner dran gehalten. Nee, nee. Die Reichen wurden immer reicher, die Armen wurden immer ärmer. So wie bei uns heute auch. Das ist Unrecht, das ist Sünde. Das ist nicht gut. So hat sich Gott das nicht vorgestellt. Ja, sie sollten eigentlich auf Gott hören. Auf Gott, auf seinen Propheten, die Wahrheit sagen. Was haben sie gehört? Und die letzten Verse. Sie hören, die Propheten, die Weissagen falsch und die Priester herrschen auf eigener Faust. Falsche Propheten gehört. Es wird alles gut. Die falschen Propheten haben immer gesagt, alles gut. Alles gut, alles super. Mach mal so. Mach mal so, mach mal so weiter. Dann ist das richtig. Das waren immer die falschen Propheten. Was ist die Lösung des Problems? Lösung des Problems sagt Jesus eigentlich. Und diese Lösung muss ich ja noch anführen. Das geht ja nicht anders. Ich zeige hier nur auf, was die Sünde ist. Ich muss auch eine Lösung, muss ja da irgendwie rauskommen. Ne? Jesus sagt, und er sagt es ganz oft, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Johannes der Täufer sagt das. Jesus sagt das. Tut Buße. Petrus sagt das. Was sollen wir denn jetzt tun? Wir haben es bei der Predigt. Was sollen wir? Tut Buße. und glaubt. Was heißt denn Buße tun? Buße tun heißt das Leben umkehren. Es fängt an im Kopf, im Herzen, umkehren. Und dann, wie ich das gerade eben gesagt habe, der Hebräer, der denkt immer grundsätzlich als ganzen Menschen, der teilt das nicht so auf. Im Kopf kann ich so, und die Hände gehen ganz woanders hin. Das gibt es bei dem nicht. Sondern im Kopf geht es los. Man dreht um. Man fängt ein neues Leben an. Buße tun. Man könnte es auch übersetzen, man könnte auch sagen, sich bekehren. Sich zu Gott hinkehren. Sagen, Herr, hier ist mein Leben. Herr, ich möchte jetzt mit dir leben. Bitte helf mir. Ich bringe dir mein Leben hin, meine ganze Schuld, meinen ganzen Kram, den ich gemacht habe. Ja, jetzt möchte ich mit dir leben. Helf du mir. Das ist die Bekehrung. Das ist die Lösung des Problems. Das war die Lösung des Problems hier beim Jeremia. Wenn ich doch nur einen finde, so fängt es an. Ich suche einen, der da umkehrt, dann werde ich euch verschonen. Fast so wie beim Abraham, bei Sodom und Gomorra. Und die Israeliten, die haben das, als sie das von Jeremia gehört haben, denen war das ganz klar. Ach, das war doch Abraham und Sodom. Sodom als das Sinnbild für das absolut Böse und moralisch Verwerflichste überhaupt nur. Der hat doch auch mal mit Gott so gehandelt. Wenn ich mal 50, werde ich 30, 20, 10 und so. Ne? Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Ansonsten sollte sie mal zu Hause vielleicht heute Nachmittag mal nachlesen. Da haben sie daran gedacht. Und Jeremia sagt letztendlich, oder Gott sagt durch Jeremia letztendlich, ihr seid wie Sodom. Aber wenn dich doch einer umkehrt, wenn du umkehrst, ist verschont. Das ist die Lösung. Wenn du dich bekehrst, dann bist du verschont. Als Nikodemus, der Pharisäer, zu Jesus kommt, was sagt er? Du musst von Neuem geboren werden. Das ist nichts anderes. Das ist die Seite Gottes, die neue Geburt, das neue Herz, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Was der Mensch tut, ist zu Gott gehen und sich bekehren, seine Schuld und sein Leben Gott zu geben. Mit Gott starten, bekehren, sich taufen lassen, habe ich noch aufgeschrieben, ist auch ganz wichtig. So, letzte Frage noch und dann ist wirklich Feierabend. Sind Christen nun bessere Menschen? Also, die haben sich bekehrt. Also, ich habe gesagt, hast du eine Lösung jetzt? Denkst vielleicht, oh, unsere Sünde, ich vertraue Gott nicht so und ich übertrete oft so und naja, und maßlos bin ich auch und ja, also bekehre ich mich und bin ich dann jetzt besser? Damit höre ich auf. Ich lese euch noch ein Lied vor und dann setze ich mich hin. Das ist ein Lied aus der DDR. Also wirklich DDR-Lied. Nach der Melodie von dem gelben U-Boot. Von den Pilzköppen. In dem Leben, das man führt, da ist vieles, was Gott stört. Wie der Mensch nun einmal ist, macht er Fehler, auch der Christ. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei, fängt neu mit uns an. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei, fängt neu mit uns an. Das ist der Refrain, den lese ich jetzt nicht immer vor. Weiteren Strophen. Manche bilden sich zwar ein, würden etwas Besseres sein, denken, weil sie sich bekehrt, sind sie mehr als andere wert. Auch der größte Glaubensheld manchmal in die Tiefe fällt. Und wer denkt, er ist perfekt, hat sich selbst noch nicht entdeckt. Dann entweder besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei, fängt mal mit uns an. Ne? Auch bei uns ist manchmal Krach. Auch bei uns wird mancher schwach. Vieles ist bloß frommer Schein. Vieles könnte besser sein. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Häufig ist ein Atheist sehr viel besser als sein Christ. Doch der Christ ist besser dran. Nimmt er die Vergebung an, ist die Schuld auch noch so groß. Jesus macht uns davon los. Wir sind frei, auch im Gericht. Etwas Besseres gibt es nicht. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Jesus macht uns frei, fängt neu mit uns an.